Wir sprechen über eine Zahl, die eigentlich klein ist, 1,26. Hängt man noch ein paar Nullen hinten dran, dann sind es 1,26 Milliarden. Das ist der Betrag, auf den sich die Landesregierung, das Land Thüringen, am vergangenen Freitag in der Sitzung geeinigt hat. Das Mantelgesetz wurde beschlossen und das Hilfspaket, das daran hängt. 1,26 Millionen für die Kommunen, für das Land, für die Wirtschaft, für ganz viel. John, was hat es damit auf sich?
Milliarden und es ist nicht unbedingt die Thüringer Landesregierung, sondern es ist das Parlament gewesen, ja. Also der Landtag. Das ganze Ding heißt etwas länger formuliert Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Abkürzen kann man es mit Thürkor-Pan-G.
Schöner Name.
Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird, aber es ist ja auch erstmal nur so ein momentanes Hilfepaket, so keine Ahnung, was jetzt mal schnell helfen soll und da, wo es nötig war und da, wo in den letzten Wochen und Monaten irgendwie sich die Not extrem irgendwie addiert hat, so. Und genau dafür ist es da und deswegen klingt es jetzt vielleicht auch so viel, weil es halt wirklich versucht, soweit es geht, alle möglichen Bereiche abzudecken.
Ja, es sind auch 50 Einzelpunkte drin aufgelistet
im Endeffekt, ne? Ja, genau, es war auf jeden Fall, also Frau Keller hat die Sitzung angefangen und hat erstmal über 4 Minuten damit gebraucht, diese ganzen Anträge vorzulesen. Also nur nicht, was da drin steht, sondern einfach nur, welcher Antrag jetzt noch dazu kommt und welcher Antrag dazu noch besprochen wird und so weiter und so fort. Da hat sie über 4 Minuten gebraucht, das überhaupt erstmal alles vorzulesen, was da noch so in der Liste drin war. Also ist schon ein ziemlich umfassendes Ding. Man muss halt auch sagen, es ist halt auch ein komplexes Ding, das überhaupt erstmal zu machen und hinzukriegen. Also es gab immer wieder verschiedene Stimmen und Kritiken, die man wohl einfach irgendwie sich gefallen lassen muss, wenn man daran gearbeitet hat. Und die einen haben immer gesagt, naja, Leute, damit kommt er jetzt aber ein bisschen spät. Und die anderen haben immer gesagt, na Leute, ist das nicht ein bisschen zu früh? Und die Leute, die dran gearbeitet haben, waren so, ey, wir sind voll froh, dass wir es überhaupt hingekriegt haben. So, chillt euch mal.
Was ja auch nicht selbstverständlich ist aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag.
Genau. Aber da, ich glaube, ich habe so das Gefühl gehabt, da hat die CDU schon auch mit Rot-Rot-Grün zusammengearbeitet. Also da haben die einfach, so wie wir das, wir hatten vor ein paar Monaten mal ein Gespräch mit Matthias Berwolf, da ging es um den Stadtrat und ich habe ihn gefragt, wie ist das eigentlich jetzt mit dem parteipolitischen Hickhack und so, mit diesen Zwists irgendwie, wie ist das? Und der meinte, es findet gerade nicht statt, alle sind irgendwie darauf konzentriert, die Situation jetzt gut irgendwie über die Bühne zu bringen. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich hier auch, FDP hat sich auch bemüht, AfD hält sich halt raus, weil AfD, so, müssen wir jetzt nicht weiter groß drüber reden, aber zumindest Rot-Rot-Grün und CDU haben wirklich versucht, miteinander Kompromisse zu schließen und aufeinander zu kommen.
Was haben denn die einzelnen Abgeordneten dazu gesagt?
Also begonnen hat das Ganze der Herr Emde von der CDU, der ist Vorsitzender vom Haushalts- und Finanzausschuss im Thüringer Landtag und hat erstmal beschrieben, tatsächlich das, was ich eben auch schon gesagt habe, nur halt viel besser, als ich es gemacht habe, wie schwierig das ist irgendwie mit 8 Ausschüssen, die alle gleichzeitig arbeiten, die alle irgendwas wollen, innerhalb kürzester Zeit irgendwie so einen Antrag hinzukriegen, beziehungsweise ist ja kein Antrag, ist ja ein Gesetzesentwurf. Und das jetzt sozusagen so abzuschließen und dann zwischendurch noch mündliche, schriftliche Anhörungen, wo sie über 150 Institutionen angeschrieben haben, dann 100 Antworten bekommen haben, das alles auszuwerten, dass sie da teilweise noch über Nacht gearbeitet haben und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt alles schon ein bisschen gesagt. Wir hören uns mal an, wie der Herr Emde von der CDU das beschreibt.
Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher Landeswelle drauf gehabt. Mache ich sonst nicht allzu oft. Aber der Moderator sprach dann davon, dass es doch eine Selbstverständlichkeit wäre, dass die Eltern, die doch in diesen systemrelevanten Berufen wären, ihre Kinder kostenfrei in den Kindergarten schaffen können. Das kann man vielleicht so sehen, aber ganz so einfach, und das will ich an dem Beispiel mal auch ein bisschen in die Tiefe gehen, was diese Beratungen hier im Landtag ausmacht, ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Man kann sagen, ja, ist doch selbstverständlich, diese Eltern bekommen die Elternbeiträge erstattet oder müssen sie gar nicht erst zahlen. Aber dann stellt sich ja noch die Frage, was ist denn mit den Eltern, die nicht die Möglichkeit hatten, ihr Kind in den Kindergarten zu bringen in dieser Zeit? Was ist mit denen? Wie kann man denen auch helfen oder haben die auch einen Anspruch? Was ist hier gerecht? Ja? Und vielleicht hatten manche Eltern, die im Homeoffice waren, ihr Kind nicht abgeben konnten, auch schwere Zeiten. Und dann ist die Frage, empfinden die das als gerecht, dass andere Eltern ihr Kind in den Kindergarten bringen durften, dort schönes Geld verdient haben, vielleicht noch einen Zuschlag bekommen haben und am Ende auch die Elternbeiträge, die ja wichtig sind, um den Platz zu finanzieren, nicht ableisten müssen? Oder wie ist es mit den Eltern, die in Kurzarbeit gehen mussten und nicht die Möglichkeit hatten, zu arbeiten zu gehen zu dürfen? Ja? Also das wirft eine Menge Fragen auf. Es wirft für uns auch die Fragen dann zum Beispiel danach auf, ja, nach welchem Modus und mit welchem Schlüssel finanzierst du dann sozusagen diese den Trägern ausfallenden Elternbeiträge? Ich will das jetzt hier nicht erörtern, aber es ist eine relativ komplizierte Geschichte, weil wir müssen dann auch auf bestehende Tarifverträge eingehen. Und wir wollen ja auch nicht Geld auszahlen, das gar nicht ausgegeben wurde. Denn wir haben die Verantwortung, mit Steuergeldern sinnvoll und sparsam umzugehen. Und diese Frage muss über allem auch stehen.
Das sagt Volker Emde von der CDU, Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses im Landtag, und begründet quasi, warum das so komplex war, jetzt auf diese Corona-Krise dieses Gesetz zu bringen. Was haben denn, John, die anderen Parteien daraufhin alles dazu beigetragen zu der Debatte?
Ja, also bei Emde ist halt nochmal, das ist halt nochmal ein Punkt, den ich gerade bei meiner Anmoderation so ein bisschen vergessen hatte. Natürlich kommt er nicht nur irgendwie dazu, dass du es irgendwie hinkriegen musst, irgendwie verschiedene Ausschüsse miteinander zu koordinieren, sondern das ist ja auch so die Debatte, die wir gerade irgendwie haben. Jeder will irgendwie was. Ja. So, jeder hat irgendwie so auch so ein bisschen nur sein eigenes Schicksal vor Augen, habe ich manchmal das Gefühl. Und alle fragen so für sich oder für ihre Bubble, für ihre Blase irgendwie, wie man das so, wie man das jetzt hinkriegen kann und wie man das unterstützen kann und fördern kann. Und Politik hat dann halt die Aufgabe, das alles aufzunehmen quasi und miteinander irgendwie in Einklang zu bringen. Und so, und das ist halt, also.
Plus die Parteienkonstellation mit den drei regierenden Parteien, die ja eigentlich keine wirkliche Macht alleine haben, weil sie immer auf die CDU angewiesen sind.
Also es ist schon ein ziemlich harter Prozess. Du hast es angesprochen, gerade weil wir das Thema jetzt hier Kinder hatten, dass bei uns auf der Facebook-Seite gab es auch so einen Kommentar irgendwie, ja. Die sollen sich mal nicht so auf die Schulter klopfen. Kann man geteilter Meinung sein. Ich würde sagen, dass sie es überhaupt hingekriegt haben. Also ich würde ihnen schon ein bisschen auf die Schulter klopfen wollen. So, es ist jetzt egal, welcher Partei, ist mir jetzt relativ wurst, aber die dran mitgearbeitet haben, haben auf jeden Fall in den letzten Wochen, Monaten ganz schön was geleistet. So, genau. Naja, dann gab es noch andere Diskussionsbeiträge, natürlich die ganze Debatte ging über 5 Stunden und
die wir jetzt nicht komplett bringen.
Nein, aber es gab dann erstmal sehr viel FDP Redebeiträge aus dem einfachen Grund, dass die noch zusätzliche Anträge eingereicht hatten, die sie gerne noch begründen wollten. Die habe ich allerdings jetzt nicht weiter mit O-Tönen, also ich hatte dazu O-Tönen, habe mich dann dazu entschieden, sie doch wieder rauszuschmeißen, weil es wäre ein bisschen viel geworden. Und wir hören gleich auch noch jemanden von der FDP, Thomas Kemmerich, aber erstmal noch, also die FDP hatte zum Beispiel noch vorgeschlagen, irgendwie sich noch mehr um die Situation der Feuerwehren zu kümmern, weil es da irgendwie so einen Ausbildungs- oder Fortbildungsstau jetzt gibt und sich das alles in die zweite Jahreshälfte verlegt und das kollidiert dann irgendwie mit deren Einsatzzeiten und wollten auch weitere Lockerungen für öffentliche und private Feiern und Veranstaltungen erreichen, wollten nochmal was zu Familien sagen und dass die noch mehr unterstützt werden sollten und auch zu Kommunen. Aber wie gesagt, also alle Fraktionen hätten die Möglichkeit gehabt, ihre eigenen Punkte nochmal voranzubringen oder da zu machen. Es hat aber nur die FDP gewählt, was auch völlig legitim ist, aber ich wollte es jetzt hier nicht nochmal bringen. Die tatsächliche eigentliche Debatte dann startete eigentlich erst mit Herrn Kemmerich, wie gesagt eben auch FDP-Politiker, und der war nicht so richtig, was ich eben auch schon angedeutet habe, nicht so richtig einer Meinung mit Herrn Emde und hat so ein bisschen kritisiert, dass es vielleicht doch ein bisschen zu lang gedauert hat, irgendwie diesen ganzen Prozess auf die Beine zu stellen und dieses Gesetz beschlussfertig vorzulegen. Außerdem meinte er auch, dass das, also er war auch so einer von denen, die halt irgendwie kritisiert haben, dass dieses Gesetz jetzt nicht so richtig in die Zukunft schaut, sondern nur momentan hilft, hat dabei aber irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen, dass es ja genau das ist, was es machen soll. So, wir hören mal kurz rein in das, was er sagt.
Und natürlich eins suchen wir vergebens: Bürokratieabbau. Kostet keinen Cent, entfaltet aber auch unheimlich entlastende Wirkung bei Verbrauchern und Unternehmen und könnte auch hier einen Schub für die Konjunktur bedeuten. Weiterhin, und auch da muss das Land Thüringen nachjustieren. Wir fordern schon lange kluge Investitionen in Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur. Gerade jetzt brauchen wir weniger Bürokratie, um einen Neustart, um ein Entfesseln dieser Wirtschaft zu ermöglichen. Anträge zur vereinfachten Auftragsvergabe und zur freien Gestaltung der Arbeitszeit wurden von der CDU zurückgezogen. Sicherlich Ergebnis einer Verhandlung, aber von uns hier angeprangert, weil das ist wichtig, um die Wirtschaft wirklich in Gang zu setzen. Wir brauchen einen Dreiklang aus Entlasten, Investieren und Entwässern.
Thomas Kemmerich von der FDP, bei dem nochmal anklingt, dass er kritisiert, dass das Paket nicht so in die Zukunft gewandt ist.
Er will halt jetzt, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, dass Leute wieder arbeiten, dass dann wieder konsumiert wird und dass das jetzt alles schnell geht und das ist jetzt sozusagen sein Hauptfokus, dass man da wieder reinkommt in diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Maschinerie. Das war halt so irgendwie so sein Redebeitrag.
Jetzt haben wir viel von der FDP gehört. Was kommt von den anderen Parteien?
Da kam der Herr Hai von der SPD und der hat, da hören wir jetzt nochmal einen O-Ton, also wir hören zwei O-Töne von ihm, weil ich mich nicht ganz entscheiden konnte, welchen davon ich nehmen will. Jetzt habe ich einfach beide genommen. Wir hören jetzt nochmal ganz kurz, im Gegensatz zu Herrn Kemmerich, zu dem, was Herr Kemmerich glaubt oder meint, was dieses Mantik-Gesetz eigentlich ist, beziehungsweise was es eigentlich tatsächlich erreichen soll.
Gestern erst hat mir wieder einer so einen Satz vor den Latz geknallt, doch prima, sagte er, dass jetzt Geld ausgegeben wird für Bundesliga-Vereine, aber ich muss meinen Leuten erklären, dass kein Geld für sie da ist. Und deshalb will ich noch mal ganz klar sagen, dieses Mantelgesetz ist ein einziger riesiger Rettungsschirm, ein Versuch, die zunächst größten Probleme in diesem Land sehr zügig nicht zu lösen, aber ein wenig kleiner zu machen. Und dieses Gesetz ist irgendwie auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, weil es in diesem Mantelgesetz keine Unterscheidung gibt in wichtig und weniger wichtig. Weil nämlich alles, was wir versuchen, mit diesem Gesetz zu erreichen, für Menschen gemacht ist, die an unterschiedlichsten Stellen arbeiten und leben. Und deshalb ist ein Vergleichen von Summen und ein Abstufen nach Wichtigkeit oder Dringlichkeit nicht der richtige Weg. Man kann nicht die Kultur mit Theatern oder Orchestern für unwichtiger oder nebensächlicher erklären wie die Hilfen für Gastronomen, die Unterstützung für Solo-Selbstständige ist nicht wichtiger als die für Unternehmen mit mehreren Beschäftigten. Die Kommunen sind nicht zweitrangig und die Hilfe für Sportvereine erstrangig. Dieses Gesetz ist insgesamt wichtig und muss auch insgesamt als Ganzes so gesehen werden, weil allen, wirklich allen, denen mit diesem Gesetz geholfen werden soll, der gleiche Stellenwert in unserem Land zukommt. Das ist das wirklich Wichtige an diesem Gesetz und auch an diesem heutigen Tag, meine Damen und Herren.
Sagt erstmal Herr Heil, und das ist jetzt erstmal soweit, sind wir noch quasi auf der formalen Ebene, aber natürlich hat er auch inhaltlich noch ein bisschen was zu sagen, ist dann nochmal auf verschiedene Punkte eingegangen, die ihm auch wichtig waren. Und ein Punkt, wo ich auch fand, er hat das sehr gut und sehr anschaulich dargestellt, ist, warum die Landesregierung jetzt die Kommunen mit so einem großen Betrag fördert. Ich glaube, es waren
185 Millionen,
genau. Warum das jetzt so viel ausmacht, und ich glaube, wenn man das hört, dann weiß man auch, was er meint. So.
Warum ist die SPD-Fraktion so erpicht auf eine solide Hilfe für Thüringer Kommunen? 185 Millionen Euro für die Thüringer Kommunen, das klingt nicht ganz so sexy. Ich will es Ihnen aber mal erläutern, wenn Sie morgens aufstehen, dann stehen Sie nicht in Niemandsland auf, sondern in einer Stadt oder in einem Dorf, also in einer Kommune. Und dass Sie Wasser zum Duschen haben, darum hat sich die Kommune gekümmert. Ums Licht und den Strom für den Toaster und die Kaffeemaschine auch. Um das, was Sie morgens beim Zähneputzen im Waschbecken veranstalten, kümmert sich Ihre Kommune genauso wie um das, was Sie die Toilette runterspülen. Mit dem Fahrrad und dem Kindersitz oder dem Auto bringen Sie auf einer Straße, die einer Kommune gehört, Ihr Kind in einen Kindergarten. Einen Kindergarten, um den sich auch die Kommune kümmert. Vielleicht ist das ältere Kind dann gerade bereits allein auf dem Weg in die Schule und das macht es mit dem Bus oder der Bahn. Das ist ein kommunales Unternehmen. Friedhöfe, Schwimmbäder, Müllabfuhr, Trinkwasser und Theater. Verstehen Sie, was ich meine? Finanzielle Mittel für Kommunen bringen keine tollen Schlagzeilen, aber sie sichern unseren kompletten Alltag ab. Wir leben kommunal, meine Damen und Herren. Und die SPD wird sich immer dafür einsetzen und daran arbeiten, dass unsere Kommunen so ausgestattet sind, dass kommunales Leben für alle gleichermaßen lebenswert ist. Und deshalb ist jeder Cent von diesen 185 Millionen Euro kommunaler Unterstützung auch sein Geld wert.
Sagt Matthias Hai von der SPD, letzten Freitag im Landtag.
Dann kam natürlich auch die AfD, da hat der Höcke gesprochen und ich bin ehrlich gesagt, also ich habe einen O-Ton und wir hören uns den noch gleich an, aber es ist jetzt auch schwierig irgendwie, es ist bei solchen Sachen immer schwierig, dann nicht einfach Berichterstattung und Meinung zu verwechseln, aber irgendwie bin ich tatsächlich langsam der Meinung, man muss nicht mehr so viel drüber reden, weil es Ach, ne, es waren so Positionen wie, das war doch alles gar nicht notwendig, jetzt hier irgendwie da so die Leute irgendwie ins Homeoffice zu schicken und dann auch so dieses Mantelgesetz, das hat doch die Regierung wieder nur geschrieben, um irgendwie die Lieblinge der Regierung zu begünstigen und kommt damit ganz abstrusen Thesen. Ein bisschen können wir ja mal reinhören.
Also man merkt auch näher zu Verschwörungstheorien.
Ja, auf jeden Fall, ja.
5,2 Millionen Euro will man für die sogenannte Soziokultur und für freie Theater bereitstellen, wobei die Regierung selbst nicht so genau sagen konnte, als sie befragt wurde, was unter Soziokultur eigentlich zu verstehen ist. 4,88 Millionen Euro sollen als Kompensationsleistung für ausgefallene Festivals zur Verfügung gestellt werden. Mir und der AfD schwant Übles, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete. Muss ich vielleicht jetzt an Udo Lindenberg und verdorbene Sahne-Fischfilet denken? Und nach den Erfahrungen der letzten 6 Jahre hier im Thüringer Landtag im Hohen Haus als Abgeordneter würde es mich nicht wundern, wenn ich direkt oder zumindest indirekt auch sogenanntes Corona-Hilfsgeld in das Antifa-Umfeld gepumpt würde.
Sagt Björn Höcke von der AfD und er trischt hier vor allem auf die Ausgaben ein, die für die Kultur, für die Soziokultur fließen sollen.
Und ich finde es halt auch interessant, ich weiß nicht, hast du dieses letzte Rezo-Video gesehen, nee. Die Zerstörung der Medien?
Nee.
Da ging es halt genau um das, was du eben schon angesprochen hast, um diese Verschwörungstheorien, dass medial auch häufig sozusagen auf den Zug der Verschwörungstheoretiker und der AfD aufgesprungen wird, wenn man irgendwie Überschriften bringt, die nicht angreifbar sind, weil sie in einem Konjunktiv stehen. Das ist ja genau das, was er hier gerade wieder gemacht hat. So, es könnte ja auch sein, dass Gelder von diesem Maßnahmenpaket ja auch in Richtung Antifa geschoben werden würden, hat damit quasi dieses Bild aufgemacht, kann sich aber am Ende wieder rausziehen und könnte sagen, ja, habe ich ja nicht gesagt, ich habe ja nur gesagt, es könnte sein. So hat aber diese Verschwörungstheorie quasi schon in die Welt gebracht und jetzt darf sie fröhlich weiter diskutiert werden. Das ist halt genau das Muster.
Die AfD und der Konjunktiv vergangenen Freitag im Landtag.
Ja, wir machen mal weiter mit der CDU. Da kam der Herr Dr. Mario Vogt, der ja seit kurzer Zeit oder auch schon ein bisschen her inzwischen, aber ist der Fraktionsvorsitzender der CDU, weil der Herr Moring ja gesagt hat, er macht das nicht mehr. Und der hat auch nochmal so ein paar Punkte rausgegriffen, die ihm und seiner Fraktion wichtig waren, nämlich Familie, Heimat, Wirtschaft und Kommune. Und da hat er aber auch noch darauf hingewiesen, tatsächlich so ähnlich wie der Herr Hay, dass das erstmal nur so eine momentane Hilfe ist und dass man aber jetzt, wo das gemacht wurde, quasi darauf weiter surfen sollte, um irgendwie wieder den Blick zu schärfen für die Zukunft und vielleicht auch mal anfangen sollte, so, auch wenn man eine gewisse Ideologie verfolgt oder ein Parteibuch hat, so eingeübte Denkmuster, die man ständig vor sich herträgt in jeder Debatte, auch nochmal zu hinterfragen und vielleicht zu reflektieren und zu überdenken. Dafür hat er sich ausgesprochen. Und das hat er am Beispiel gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, des Ladenöffnungsgesetzes. Da können wir mal kurz reinhören.
Thüringen will wieder zurück an die Arbeit. Da reicht es nicht aus, nur anzukündigen, dass die Kindertagesstätten geöffnet werden können. Sondern es muss darum gehen, dass wir es jetzt auch endlich tun. Es geht darum, dass die Menschen wieder arbeiten können. Es geht darum, dass wir über Ladenöffnungsgesetz und Vergabegesetz nochmal in der Tiefe diskutieren. Ich respektiere, dass man über 10 Jahre eingeübte ideologische Argumente hat. Aber in der jetzigen Situation sagen mir Verkäuferinnen und Verkäufer, wissen Sie, mein umsatzstärkster Tag, weil mein Gehalt auch an Provisionen gebunden ist für den Umsatz, den ich erwirtschafte als Verkäufer, der ist der Samstag. Und deswegen lasst mich doch bitte auch am Samstag arbeiten, weil ich dort entgangenes Einkommen auch für meine Familie wieder verdienen kann. Und ich finde, das hat nichts mit Ideologie, sondern es hat etwas ganz konkret mit Hilfen für die nicht so ganz gut Ausgestatteten in dieser Gesellschaft zu tun. Und genau aus dem Grund werben wir als CDU-Fraktion auch weiterhin dafür, dass es dort zu einer vorübergehenden Flexibilisierung kommt, weil die Hilfe für Verkäuferinnen und Verkäufer ist ein konkreter Bestandteil davon. Ladenöffnungsgesetz und Vergabegesetz sind zwei Dinge, die helfen können, die Bürokratisierung in diesem Land zu beenden und den kleinen Einkommen im Freistaat auch zu unterstützen.
Mario Vogt von der CDU war das am vergangenen Freitag.
Ich vergessen mal, mein Mikrofon anzumachen. Ja, das war Mario Vogt. Da hat er später auch noch Kontra für bekommen. Ich glaube, im O-Ton von Frau Hennig-Welso hören wir das auch noch. Ich habe dir das ja im Vorgespräch schon gesagt, ich würde es jetzt aber auch gerne nochmal in R sagen. Herr Vogt hat sich zwischendurch so einen verbalen Ausrutscher geleistet, wo ich mir nicht ganz sicher war, wie ich den auffassen soll, beziehungsweise so dachte, ach, das hast du doch gar nicht nötig, eigentlich bist du doch klüger als das. Also erstmal war ich froh, dass er geredet hat und nicht Mike Moring, weil Mike Moring hätte wieder eine Brandrede gehalten und aber dann nicht gesagt, was die CDU eigentlich selber will, sondern irgendwie nur die Landesregierung irgendwie beschimpft und gesagt, ihr habt nicht geliefert und so. Und das hat der Vogt nicht gemacht, da ist er auf jeden Fall für mich aus meiner Perspektive ein wesentlich angenehmerer Vertreter. Aber er hatte dann zwischendurch so eine verbale Nummer, wo ich so dachte, schwierig, also wenn nicht sogar sehr schwierig, weil nämlich kurz vor dem Plenum gab es noch Proteste, ich glaube dann vor dem Gebäude, wo die da waren, das ist ja dieses Multifunktionsarena-Dings oder so, gab es noch diese Black Lives Matter-Proteste und da wurde auch in verschiedenen Reden noch drauf eingegangen, das sind jetzt O-Töne, die ich auch rausgelassen habe, aber einige haben damit auch ihre Reden gestartet und gesagt, hier weisen wir auch nochmal kurz drauf hin.
Und es wurden ja auch T-Shirts getragen, ne?
Genau, ja. Und er hat dann zwischendurch mal irgendwie so eine Bemerkung drin gehabt, wie, ja, das ist ja richtig, Black Lives Matter, aber Thüringer Lives Matter auch so in dem Sinne. Also das habe ich jetzt nicht wortgetreu wiedergegeben, aber der Inhalt war genau das, wo ich so kurz geschluckt habe und dachte, hat es mich ein bisschen durchzuckt. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Herr Vogt ist auf jeden Fall ein Vertreter, der es ganz gut hinkriegt, die Kommunikation trotzdem zwischen CDU und Rot-Rot-Grün irgendwie auf eine vernünftige und nicht so polarisierende Weise zu führen, wie es Herr Moring vielleicht vorher getan hat.
Wir haben ja letzte Woche auch den Integrationsminister Dirk Adams im Gespräch gehabt und der hat ja gesagt, also diese Regierung, diese Zusammenarbeit beruht ja nicht nur darauf, dass die CDU der rot-rot-grünen Regierung entgegenkommt, sondern auch andersrum. Das heißt, es ist ein Wechselspiel der CDU und der Koalition. Und Mario Vogt wird ja auch als zukünftiger Spitzenkandidat gehandelt für die nächste Wahl Anfang des Jahres.
Ja, auch wenn ihm, was hast du vorhin vorgelesen, die
TA bescheinigt ihm Charisma-Schwäche.
Ja.
Das bescheinigt ihm zumindest die TA.
Finde ich jetzt nicht so, aber also natürlich ist er nicht so ein pompös auftretender Typ irgendwie mit so viel Pathos und so wie Herr Moring. Dem gegenüber fällt er natürlich schon ab, aber gewisses Charisma kann man ihm auch nicht absprechen, finde ich.
Kommen wir zurück zur Sache, bitte. Genau,
reden wir nicht nur über Herrn Vogt, sondern reden wir auch über Frau Rothe-Beinlich zum Beispiel, die war auch eine, die eingestiegen ist mit diesem Black Lives Matter Ding in ihre Rede, das hören wir jetzt aber nicht, sondern die hat nochmal angeführt, dass so Entscheidungen, die man trifft, trifft man trotzdem nicht in luftleeren Raum. Also die meinte auch nochmal, es gibt ja noch mehr Faktoren, die diesen ganzen Erarbeitungsprozess von diesem Gesetz schwieriger gemacht haben. Ja. Zum Beispiel, dass man, jetzt wird man nicht groß überrascht sein bei den Grünen, aber es ist natürlich so ihr Hausthema, dass man dabei trotzdem auch immer noch mitdenken muss, so Sachen wie Klima und Dürre und so. Das kannst du halt auch nicht außen vor lassen. Und da hören wir mal rein, wie sie das formuliert hat.
Auch wir wünschen uns, dass wir künftig, wenn wir Gelder zur Verfügung stellen, beispielsweise für die Stützung der Wirtschaft, dies ganz klar an ökologische und auch an soziale Bedingungen koppeln. Wir arbeiten als Grüne gerade an einem Konzept für ein Thüringer Klimakonjunkturprogramm und wir meinen, dass man eben auch unterschiedliche Krisen zusammendenken muss, dass wir beispielsweise die Dürre nicht außen vor lassen können bei den Betrachtungen, wenn es um die Landwirtschaft, aber auch um unser Stadtgrün beispielsweise geht. Und wir werden alle Entscheidungen, die wir treffen, nicht nur in Anführungszeichen krisenfest mit Blick auf die Pandemie machen müssen, sondern auch mit Blick auf das Klima und auf die Umwelt, die uns umgibt.
Sagt Astrid Rothe-Beinlich von den Grünen, die das Hausthema der Grünen, Klimaschutz, Umweltschutz, nochmal einbringt in die Debatte im Landtag letzte Woche Freitag.
Mhm. Genau, und dann haben wir jetzt noch einen O-Ton von Susanne Hennig-Welso von den Linken. Die haben sich ja quasi, zumindest soweit wir es hier abgebildet haben, noch gar nicht gemeldet in der Debatte. Die ist ziemlich auf den Herrn Vogt eingegangen, weil der hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das in dem O-Ton, den wir gehört haben, auch drin war, aber der hatte irgendwie sowas gesagt und sehr stark gemacht, was er sich noch alles gewünscht hätte irgendwie. Was jetzt nicht drin ist, leider, aber was er sich endlich noch alles gewünscht hätte und was in den Verhandlungen aber nicht so durchsetzbar war. Und da ist sie aus Sicht ihrer Fraktion auch nochmal eingegangen und ich glaube, dann ist sie auch nochmal direkt auf ihn eingegangen. Das hörte sich dann ungefähr so an.
Wir wollten zum Beispiel einen Beitrag dafür leisten, dass Pflegende von Angehörigen mit also von Menschen mit Behinderung, pflegende Angehörige, die ihre älteren Menschen zu Hause pflegen und nicht auf Arbeit gehen können, weil eben auch die Einrichtungen für ältere Menschen und behinderte Menschen geschlossen werden mussten. Das hätten wir gern in diesem Gesetz gesehen. Wir haben davon die weiter Mitverhandelnden nicht überzeugen können, was sehr schade ist, weil auch diese Menschen sehr Großartiges geleistet haben. Und dann höre ich ja wohl, was Sie sich noch mehr gewünscht hätten in diesem Paket. An diesem Punkt sieht man, dass die CDU und die Linke wahrscheinlich in diesen Verhandlungen, in ihrer Position, die Pole ausgefüllt haben. Die CDU sagt, wir müssen das Ladenöffnungszeitengesetz aussetzen, damit auch Menschen, die samstags arbeiten wollen, tatsächlich auch samstags arbeiten dürfen. In den Läden, in den Geschäften unseres Freistaates. Und begründen das mit der Provision, die die Beschäftigten erhalten und die sie zum Leben brauchen. Das Perfide daran ist ja, dass wir zum einen mit dem Ladenöffnungszeitengesetz Mütter, Väter, Beschäftigte schützen, damit sie wenigstens 2 Samstage im Monat tatsächlich auch zu Hause sein können bei ihrer Familie, die für sich haben und so weiter. Aber das, was ich wirklich schade finde, dass die CDU nicht erkennt, dass ihr Argument eigentlich der große Schrei nach einem Flächentarifvertrag, der auch noch allgemeinverbindlich gestaltet werden kann, ist, weil abweichende Regelungen kann man nur in einem Tarifvertrag klären, um mögliche Entgrenzung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht weiter zu befördern. Also insofern für uns als Linke einer der Knackpunkte in diesen Regelungen zum Gesetz, keine Änderung des Ladenöffnungszeitengesetzes und keine Änderung, kein Antasten des Vergabegesetzes, weil wir dafür stehen, dass Arbeitsrechte gestärkt werden und nicht geschliffen.
Sagt Susanne Hennig-Welsow von den Linken aus der Regierungskoalition.
Ja, und damit wären dann auch irgendwie alle Fraktionen zumindest hier mal zu Wort gekommen. Es gab dann danach noch eine weitere Debatte. Ich habe da auch am Anfang angefangen, O-Töne rauszusuchen. Im Endeffekt wurden nur Sachen eigentlich nochmal wiederholt, beziehungsweise Leute haben nochmal irgendwie nochmal einzelne Punkte, so wie es die FDP am Anfang der Debatte ja auch schon gemacht hat, nochmal einzelne Punkte stark gemacht, die aber eigentlich alle schon zur Sprache gekommen sind und haben dann halt irgendwie noch, was halt auch recht üblich ist, aber ja, man muss es halt auch nicht jedes Mal so abbilden. Haben dann auch noch angefangen, irgendwie aneinander rumzukritisieren. Sie haben das gesagt und das stimmt aber so und so nicht. Und Sie haben das gesagt und das stimmt aber so und so auch nicht. Und so wie Sie es darstellen, muss man auch nochmal abwägen. So, es gibt dann auch noch diese und jene Position und diese und jene Studie und so. Und Herr Höcke kam auch nochmal ans Pult und hat nochmal eine Rede gehalten, voller Kopftischmomente. Also kann man alles sich nachschauen. Wie gesagt, ich bin auch immer so, wenn ich Debatte irgendwie versuche im Radio abzubilden, will ich trotzdem immer noch gerne dazu sagen, guckt es euch einfach selber an, also geht auf die Seite vom Landtag, guckt euch die Videos an, die es da gibt, das Ganze ist aufgezeichnet worden, ihr könnt das alles nachgucken, es dauert zwar ein paar Stunden, aber dann könnt ihr euch auch eine eigene Meinung bilden, weil das, was wir hier machen, ist natürlich trotzdem gefiltert irgendwie und kriegt ihr trotzdem irgendwie dadurch, dass wir halt auch irgendwie politische Menschen sind, auch nochmal so ein Drive mit. Genau, aber abgeschlossen wurde die ganze Debatte dann, wie es sich halt so gehört, sag ich mal, von der Finanzministerin, das ist der parlamentarische Uso, wie der Herr Ramelow formulierte, die auch nochmal vieles gesagt hat, was vorher schon da war, aber die auch so ein bisschen nochmal den Fokus aufgemacht hat auf die Zukunft und gesagt hat, wir müssen das auch, müssen auch gucken, wie wir das, was wir jetzt machen, auch mit zukünftigen Haushalten vereinbaren können und das, wir haben zwar gut gewirtschaftet in den letzten Jahren, was sie tatsächlich gemacht haben, aber wir werden auch in Zukunft zum Beispiel nicht darum herumkommen, Kredite aufzunehmen für dies und das und jenes. Und da so ein bisschen angemahnt hat, dass man sich nicht überschätzt und dass man das einfach auch im Blick behält. Das hören wir hier nochmal in einem O-Ton von Heike Taubert von der SPD, die aktuell Finanzministerin in Thüringen ist.
Ich bleibe daher dabei, dass es gut und richtig ist, dass wir im dritten Quartal diesen Jahres die dann aktuelle Lage betrachten und notwendige Schlüsse ziehen und auch ziehen müssen. Dann wird auch zu entscheiden sein, wie ein Nachtragshaushalt 2020 aussehen kann oder muss und welche Spielräume wir für den Haushalt 2021 haben. Hier gibt es im Übrigen eine durchaus Wirkung zwischen diesem Nachtragshaushalt 2020 und dem Haushalt 2021. Das müssen wir alles bedenken. Wir haben noch ein Stück Arbeit vor uns, was den Haushalt und die Haushaltsaufstellung 2021 betrifft. Und wir wollen in diesem Jahr gucken, gemeinsam mit Ihnen schauen. Ich finde, wir haben ein sehr transparentes Verfahren, jetzt mit dem Sondervermögen, dann mit einem möglichen Nachtragshaushalt. Und in der Gemeinsamkeit, wie das hier passiert ist, muss ich sagen, kann es uns auch gelingen, eben diese beiden Hürden zu nehmen. Denn eins ist doch sicher und eins eint uns alle gemeinsam hier im Landtag. Wir wollen für Thüringen eine positive Entwicklung haben. Ab dem Jahre 2021 wieder, wenn möglich, vielleicht auch schon in diesem Jahr. Und wir wollen Stabilität haben, weil der Haushalt 2022, 23, 24, der kommt auch noch. Und den müssen wir auch beschreiten. Deswegen, wenn wir Balance halten, und ich sehe sehr viele in diesem Hause, die das haben, die das machen wollen, dann können wir auch erfolgreich für unsere Thüringerinnen und Thüringer sein. Herzlichen Dank.